Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles da, nur Ella nicht. Mal wieder eine tolle und sehr besondere Folge, finde ich, mit einem ganz, ganz spannenden und sehr existenziellen Thema, nämlich die christliche Perspektive auf den Kinderwunsch, die christliche Perspektive auf den unerfüllten Kinderwunsch. Ich habe heute eine Gästin, Laura. Laura ist evangelische Pfarrerin mit noch unerfülltem Kinderwunsch. Und klar ist natürlich, dass der Glaube oder Glauben an sich ist ja natürlich also sehr persönlich, logischerweise. Ich persönlich denke, dass Glaube und Religion oder Glaube und Kirche auch nochmal ein Unterschied ist. Glaube hat für mich zu tun mit Vertrauen, mit so einem Urvertrauen auch und Hoffnung. Also Vertrauen darin oder darauf, dass sich das Leben fügen wird, dass es vielleicht eine übergeordnete Kraft gibt, die uns Hoffnung schenkt. Und der Kinderwunsch an sich ist halt, hat auch spirituelle Komponenten aus meiner Sicht, weil man sich, wenn es nicht sofort klappt, auch existenzielle Fragen stellt. Nach dem Sinn des Lebens, nach warum passiert mir das? Und das, finde ich, hat auch etwas sehr Spirituelles. Wir besprechen heute in dieser Podcast-Folge, ob man vielleicht mit Glauben besser durch die Kinderwunschzeit kommt. Wir besprechen, beziehungsweise Laura erzählt von ihrem noch unerfüllten Kinderwunsch und wie Gott und ihr Glaube ihr durch diese schwierige Zeit hilft. Sie erzählt, warum die Behandlung in der Kinderwunschklinik keinen Widerspruch darstellt zu ihren christlichen Werten. Sie erzählt von Geschichten aus der Bibel, in denen Kinderlosigkeit thematisiert wird. Ganz spannend, wusste ich zum Beispiel nicht. Und sie sagt auch, schon damals war das Thema ein Tabuthema. Also umso wichtiger, dass wir das Thema enttabuisieren. Laura hat viele kluge Sachen gesagt. Einen Satz würde ich gerne noch mal herausheben, weil ich den so, so wichtig finde. Und zwar sagt sie an einer Stelle, auch wenn man kinderlos bleibt, deswegen ist das Leben nicht weniger wert, deswegen werden wir nicht weniger geliebt und deswegen werden wir auch nicht weniger gebraucht in dieser Welt. Das kann ich nur auf jeden Fall unterstützen. Und das sehe ich ganz genauso. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ich habe einen tollen Gast, eine Gästin, auf die ich mich sehr gefreut habe, die ich auch heute das erste Mal sozusagen am Bildschirm kennengelernt habe. Und das ist Laura. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Laura.
Ja, danke schön. Ich bin so gespannt.
Ja, magst du ein bisschen erzählen über dich, was du erzählen möchtest? Wie alt bist du? Und so weiter. Was du erzählen möchtest, wie gesagt.
Ja, mein Name ist Laura. Ich bin 34, verheiratet mit meiner ganz, ganz großen Liebe.
Oh, wie schön.
Und ja, toll. Ein ganz großes Glück. Ja, und was mich ein bisschen auszeichnet oder anders macht als andere vielleicht, ist mein Beruf, denn ich bin evangelische Pfarrerin.
Sehr, sehr spannend. Pfarrerin, wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, eine weibliche Pfarrerin, die gibt es Gott sei Dank immer häufiger. Ich freue mich total darüber. Ich bin selbst auch evangelisch getauft. Aber so, ich sag mal, so ein üblicher Berufswunsch ist es ja wahrscheinlich immer noch nicht. Wie kamst du dazu, Pfarrerin zu werden? War das immer schon so ein Teil, wo du sagtest, so in deiner Jugend gedacht hast, okay, das könnte ein Weg für mich sein?
Ja, absolut. Ich glaube, den Beruf wählt man nur ganz selten, wenn man gar nichts so mit dem Beruf schon mal zu tun hatte. Ja. Also die Menschen, die ich so kennengelernt habe im Studium oder in der praktischen Ausbildung hinterher, die haben vielleicht einen Opa, der Pfarrer war, oder eine Patentante oder so, ne? Dass man da so mal mitgelaufen ist. Mir begegnet das heute immer noch, dass Leute sagen, also sie arbeiten ja nur am Sonntag. Ich so, nee,
Oh, das wäre ja
eigentlich
schön.
nicht. Genau. Also so, was steckt da eigentlich noch so hinter? Was macht er eigentlich so den ganzen Tag? Und bei mir ist das tatsächlich sehr familiär bedingt. Wir haben ganz viele Pfarrer in der Verwandtschaft. Und da ist es auch immer ein ganz tolles Leben gewesen, was damit zusammenhängt. Pfarrer arbeiten viel von zu Hause aus. Und ich dachte schon immer, hey, cool, dann hast du Kinder und bist den ganzen Tag zu Hause und hast mittags so frei und kannst dich um die kümmern. Und ja, so Pfarrfamilie, ne? Ist ja auch irgendwie was
Wir haben auch immer schon
Tolles.
mal so ein süßes Pfarrhaus. Die Pfarrhäuser finde ich immer
Ja.
toll.
Genau.
Ja.
Und ich bin aber auch in der Kirchengemeinde halt groß geworden, habe da total viel schon immer mitgemacht. Bin nach der Konfirmandenzeit so ein Teamer geblieben, bin auf Konfi-Freizeit gefahren oder habe Jugendgruppen gemacht oder überall mal reingeschnüffelt. Ich kann auch Orgel spielen.
Toll, oh
Ja.
wow.
Und ja, und irgendwann war dann auch klar, ja, Mensch, mache ich auch. Und dann
Ja.
ging es nach dem Abi gleich los.
Okay. Spontan fällt mir ein großes Latino, oder?
Ja, genau. In meinem Fall gab es dann nur noch ein Latinum. Irgendwann habe ich dann an der Uni gemacht.
Ja,
Und dann
okay.
Griechisch und Hebräisch.
Oh wow, okay, das war
Ja.
mir nicht bewusst. Wahnsinn. Magst du ein bisschen was zur Ausbildung tatsächlich als Pfarrerin erzählen, weil es mich total interessiert und ich es nicht weiß?
Ja, das ist ja gut. Mache ich gleich noch ein bisschen
Ja,
Werbung.
klar.
Ja, also an vielen deutschen Hochschulen kann man oder Universitäten kann man Theologie studieren, evangelisch oder katholisch. Und es sind sehr kleine Studiengänge, wie du schon sagtest, ist jetzt nicht ganz so üblich.
Ja.
Regelstudienzeit waren zu meiner Zeit, das war vor Bachelor und Master, so 12, 13 Semester, also sehr, sehr lang. Damals schon,
Ja.
liegt auch an diesen Sprachen, die einen am Anfang doch sehr aufhalten.
Ja, glaube ich.
Und dann hat man ein Grundstudium und ein Hauptstudium, schließt es ab mit einem Examen oder Diplom. Und wenn man schon weiß, man möchte ins Pfarramt, dann macht man gleich ein kirchliches Examen.
Aha.
Genau, so dass man nicht sich an der Uni prüfen lässt, sondern schon in der Kirche, in der man später mal arbeiten will, also seine Landeskirche. Da
Okay, das war mir
sind,
nicht bewusst.
ja, es war halt ein bisschen anders so mit Bachelor-Master-Umstellung dann, aber damals war das so. Und dann geht man 2 Jahre in die praktische Ausbildung. Vikariat nennt sich das, ist vergleichbar mit Referendariat überall sonst, ne?
Hätte ich jetzt auch gedacht.
Und
Okay.
genau, zieht dann in eine Gemeinde, wo schon ein Pfarrer oder eine Pfarrerin ist und geht mit der so mit und
Ja.
übernimmt dann nach und nach schon so eigene Aufgaben, kauft sich irgendwann den Talar, ne?
Ja,
Macht mal den ersten
stimmt.
Gottesdienst und die erste
Ja.
Taufe und Beerdigung und so, und dann kommt das zweite Examen und dann wird man in seine erste Gemeinde entsendet.
Okay, also direkt danach sozusagen.
Ja gut, dann ist man schon relativ
Schon,
alt für den
ja gut, für 12,
Berufsstand.
13, stimmt, 12, 13 Semester plus 2 Jahre dann nochmal, ne?
Ja gut, das hat
Aber,
was damit zu tun, dass man mit Lebenserfahrung ins Pfarramt geht, ne?
Hätte ich jetzt auch sofort gedacht, ne? Macht keinen Sinn, wenn man 24 ist wahrscheinlich, ne?
Ja,
Wenn
genau.
man so ganz jung ist. Ein bisschen Lebenserfahrung braucht man auch. Und Empathie, könnte ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Eigenschaften. Oder was würdest du sagen, was besonders wichtig ist?
Ach ja, ich sage mal, im ersten Jahr im Pfarramt, dann ist erstmal Überleben wichtig. Man ist da und man arbeitet mit Menschen und man kommt und am ersten Tag passiert was mit Menschen. Und die rufen an und die brauchen was oder eine Taufe wird angemeldet, eine Hochzeit oder es sind man rutscht in den Gottesdienstplan rein, der da gerade in der Gemeinde ist und es geht einfach alles los. Und dann, genau, man pendelt sich dann so ein. Ganz wichtig ist auch rauszufinden, wann arbeite ich und wann ist mein Leben, weil das ein Beruf ist, der 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche sein könnte, wenn man es zulässt. Viele arbeiten so,
Glaube
andere
ich.
nicht.
Ja. Um auch
Wann
direkt mal mit
machen?
dem Vorurteil aufzuräumen, dass du nur am Sonntag arbeitest, ne? Ja.
Genau, ja.
Ja,
Aber es ist
glaube ich.
ein toller, toller Beruf. Man begleitet Menschen in allen Lebenslagen. Und wir sagen dazu, dass man die Menschen besonders an den Schwellen des Lebens begleitet.
Stimmt.
Schwellen, also das heißt, ein Baby kommt zur Welt. da bin ich in der Taufe dann dabei so, und begleite ja. diese ganze Familie. Oder man wird erwachsen, in der Zeit geht man in den Konfi-Unterricht. Wir machen auch Religionsunterricht in den Schulen, also man hat die Kinder dann auch wirklich so vor sich sitzen.
Ja.
Oder man verliebt sich, gründet eine Familie, dann verheirate ich die Leute. Ne? Und dann ja das Letzte.
Der letzte Weg auch, dann bist du auch dabei. Stimmt, von der Seite habe ich es nie betrachtet, aber stimmt, du bist in wichtigen Momenten des Lebens sozusagen, bist du dabei.
Ja, ja, man taucht sehr tief ein in die Familie. Ne? Ja. Man hat diesen Vertrauensvorschuss, also ich sage, ich bin die Pfarrerin und dann erzählen die Leute.
Ja, glaube ich.
Was sie anderen Leuten nicht erzählen würden. Oder vielleicht doch, das weiß ich nicht.
Doch, so kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Auf jeden Fall, dass es so ist. Mhm. Sehr spannend. Finde ich total, total interessant. Wie reagieren die Leute auf dich? Weil, also du siehst, also jetzt auf dem Bildschirm könntest du auch locker ganz jünger sein, ein paar Jahre jünger sein. Wie reagieren die auf dich, so eine junge Pfarrerin?
Naja, wenn man länger da ist, kennen sie einen. Ne? Dann ist das irgendwie, dass sie einen dann auch im Aldi erkennen oder so. Da muss man halt auch mit leben. Ich bin eine öffentliche Person. Ich stehe oft in der Zeitung auch mit Bild. Und, ne? Naja, aber oft kommt schon, oh, sie sind ja noch jung oder. Aber man kleidet sich, glaube ich, entsprechend und tritt ja auch so auf. Und, und die Leute freuen sich. Also sie sagen, oh, sie sind so jung wie meine Enkelin, das ist ja toll. Und dann können sie viel mit einem anfangen.
Ja, ja, glaube ich. Um ins Thema einzusteigen, wie empfindest du es zu taufen? Oh, also mit kleinen Kindern umzugehen.
Glück.
Oh, wie schön.
Ich habe da auch schon so ein Händchen dafür. Oder vielleicht ist es, weil es mir so viel Spaß macht, dass es dann auch immer so gut gelingt. Nee, ich mag schon dieses erste Kennenlernen mit der Familie, wenn ich zum Taufgespräch komme. Und ich kann immer schon sehr, sehr gut mit Kindern und finde, Taufen ist so schön, ja. Ich würde gerne mein eigenes Kind auch irgendwann mal taufen lassen.
Verstehe ich sehr, sehr gut, weil du bist bei mir im Podcast nicht nur, weil du eine Pfarrerin bist und sehr sympathisch bist, sondern weil es da auch einen Kinderwunsch gibt.
Ja, genau. Wir sind da auch nur Menschen, was das angeht.
Ne? Selbstverständlich, auf jeden Fall. Und da fällt mir natürlich sofort ein, seid fruchtbar und mehret euch.
Gleich der Anfang.
Oder? Das ist direkt so Wumm. Hau ich jetzt einfach mal raus. Mhm. Wie lange besteht dieser Kinderwunsch? Also, oder war es immer schon klar für dich, du möchtest Kinder haben, eine Familie haben? War das immer so völlig klar für dich?
Absolut, also schon immer, kein Zweifel und war auch nie ein Zweifel, dass das nicht klappen könnte. Ne? Mhm. Also es war immer schon und am besten noch vor 30 war immer so mein Ziel. Dann hat mein Mann ein bisschen auf sich warten lassen.
Ja.
Dann haben wir geheiratet, als ich 29 war und dann dachten wir, wow, super, jetzt geht's gleich los.
Ja.
Und nö, dann passierte gar nichts. Also es sind jetzt 4,5 Jahre, dass wir ganz ergebnislos versuchen, ein Kind zu bekommen.
Hm. Magst du mit uns teilen, wie war das so? Also man sagt ja so, nach einem Jahr geht man, weiß ich nicht, zu einem Arzt und lässt sich nochmal intensiver untersuchen. Wie war so dieses erste Jahr für dich, als es nicht geklappt hat?
Ja, das war halt auch voll so mit heiraten und mit umziehen und so weiter. Das war, da macht man, habe ich mir noch nicht so viel Sorgen gemacht, ne? Da habe ich noch ganz streng keinen Alkohol getrunken. Mm. Ich glaube, ein ganzes Jahr nicht oder so. Ja. Da war alles aufgepasst und dies und das. Genau, nach einem Jahr dann bin ich zur Frauenärztin gegangen und da war dieses übliche Zykluskontrolle, Chlamyphäen, was so am Anfang so ansteht. Ein bisschen Globuli hat sie mir noch gegeben. Hat immer gesagt, sie haben doch den besten Draht nach oben, das klappt schon. Fand ich total süß.
Ja,
hat leider nicht geklappt. Und dann hat sie uns in eine Kivu-Klinik überwiesen.
Ja.
Und die war super schrecklich.
Oh.
Also das ist einfach auch mal zu sagen, es gibt sehr große Unterschiede zwischen diesen Kliniken. Und nach dem zweiten Termin habe ich gesagt zu meinem Mann, wir gehen da nicht mehr hin. Ich gehe da nicht mehr hin, ich gehe nie wieder in eine Kinderwunschklinik, diese schrecklich hier.
Ja.
Hatte ein paar Gründe, aber das war wirklich so, um Gottes Willen, damit sind wir jetzt fertig, das fangen wir gar nicht erst alles an.
Oh wow, okay. Das, also ich kann es total nachfühlen. Ich war auch in zwei verschiedenen Kinderwunschkliniken und eine, die waren beide nicht so prickelnd, aber eine war noch schlimmer als die andere, möchte ich sagen. Mhm. Okay, dann hast du aber erstmal gesagt, okay, das will ich nicht. Und dann hast du aber, oder habt ihr eure Meinung aber doch nochmal geändert?
Ja, erstmal haben wir traditionelle chinesische Medizin ausprobiert.
Akupunktur.
Nee, diese Pulverchen. Ah, er hatte gesagt, Akupunktur wollte sie bei uns irgendwie nicht machen. Und dann haben wir Pulverchen getrunken von irgendwelchen Wurzeln. Und es war fürchterlich. Und sie hat immer unsere Zungen kontrolliert und was sie alle, es war total abgefahren. Und ich dachte immer, Mensch, du bist doch evangelische Pfarrerin, ist das nicht alles Hokuspokus hier? Und gleichzeitig immer diese, ach, vielleicht klappt das ja jetzt. Und das ist ja immer das im Kinderwunsch. Ja. Wenn du das jetzt machst, dann klappt's. Und dann wirkst du wieder so Zeug runter und denkst, ja, jetzt, wenn du das trinkst, dann wirst du schwanger und jetzt geht's bestimmt, aber.
Ja. Das ist halt auch so der Sog, finde ich, ne? Der einen da so reinzieht, noch das probieren und das noch und so, ne? Das kann ich doch gut verstehen. Ich habe es auch mal gemacht und ich kann mich nur so wirklich an einen ekelhaften Tee erinnern. Wirklich ekelhaft.
Genau. Ja, und das war aber auch so die Zeit, wo ich wirklich gemerkt habe, wie religiös oder spirituell Kinderwunsch auch ist. Weil das war auch mal so die Zeit, wo unsere Freunde das dann nicht mehr so ganz nachvollziehen konnten, so, das war dann schon zu abgespaced für alle, die auf natürlichem Weg so ihre Kinder bekommen haben. Ne? Und ich sagte dann, ja, und dann muss ich hier zweimal am Tag so ein Pulver trinken und das besteht aus den und den Wurzeln und keine Ahnung. Und das war so wirklich so, immer um die gleiche Uhrzeit musst du das machen und dann musst du so und so leben und deine Ernährung noch umstellen. Und dieser Sog, den du beschreibst, der nimmt ja so überhand, gell?
Total.
Der saugt sich total auf und man versucht immer so das Unmögliche machbar zu machen, Ordnung zu schaffen in diesem ganzen Chaos und stärker zu sein als das, was in einem drin dagegen ist. Und
das kann ich mir gut vorstellen. Und wenn du sagst, der Kinderwunsch ist zutiefst spirituell, was meinst du damit genau?
Ja, ich glaube, dass das ganz viel unterschätzt wird, wie da die Seele drin aufgeht in diesem Kinderwunsch. Ich glaube, das ist auch oft das, was viele Menschen nicht verstehen können. Also ich lese das viel und höre das auch und kriege das auch als, also das unerfüllter Kinderwunsch macht einen selber so sprachlos, aber man hat da die ganze Zeit sehr viel zu tun und macht und macht und macht und die ganze Welt steht da außen rum. Jetzt unsere engsten Vertrauten oder so stehen dabei und wissen gar nicht, also wie, als ob wir in einer Sekte wären, ne?
Ja.
Was ihr euch alles antut und schon wieder in die Klinik oder dies und das und dieses Mittel und diese Spritzen und Wahnsinn.
Ja.
So. Wie so ein Kult ist das ja.
Ja,
ne?
absolut. Also ich finde, dass man durchaus gut aufpassen muss da, ne? Sowohl auf seine Seele als auch auf seinen Körper. Wenn du ansprichst, in eurer Umgebung war es eher ein wenig, ich weiß nicht, ob verständnislos, aber auf jeden Fall verwundert, höre ich daraus. Die haben verwundert reagiert. Aber konnten die euch trotzdem auch stützen oder können die euch stützen auch ein Stück weit?
Ja, das ist aber so phasenweise unterschiedlich, muss ich sagen. Mhm. Also es gibt dann, wenn wir gerade eine Pause machen, dass dann, weiß nicht, meine Mutter sagte dann immer so, ja, wann macht ihr denn jetzt weiter? Ihr müsst doch jetzt mal, das ist so eine Anpackerin. Ja, wir so, nee, wir brauchen gerade mal ein halbes Jahr nichts tun, weil es einfach mir nicht gut geht oder so, ne? Oder wenn wir da gerade emotional nicht mit klarkommen oder, ja. Aber also wir haben welche, die sind den ganzen Weg schon dabei und begleiten uns und dann gibt es tatsächlich auch Freundschaften, die darüber zerbrochen sind. Also was mich sehr betrübt.
Ja.
Das ist aber so, ich habe das auch akzeptiert und denke mir, gut, da sind die Lebenswelten oder da ist ein Unverständnis so unterschiedlich, ja.
Ja.
Schade.
Ja, total. Also interessant, dass du das sagst. Das ist mir tatsächlich auch so gegangen. Und wie erklärst du dir das? Warum ist da so ein Unverständnis? Also waren das eher Menschen, die auch keine Kinder wollten und sagen, okay, warum kniet ihr euch da so rein? Oder also was ist da los sozusagen? Warum ist da so viel Unverständnis bei manchen Menschen, nicht bei allen natürlich?
Bei uns sind es eher die gewesen, die auf natürlichem Weg 1, 2, 3 Kinder rausgepurzelt haben.
Ja.
Dass die das dann, die waren dann in ihren Familiengeschichten mit kleinen Kindern so und dann, wir haben, oder ja, ich habe dann ganz lange versucht, noch mit dieser Familie Anschluss zu finden und mir ist halt immer schwerer geworden. Ich habe ein anderes Leben. Wir wohnen in einer super schicken Stadtwohnung zu zweit. Ja, ja. Wir haben hier kein Spielzeug für Kinder, wenn die kommen oder so. Also das ist einfach so. Und dann auch immer dorthin zu fahren. Und man möchte was erzählen aus seinem Kinderwunsch. Und dann sitzen drei happy, kleine, süße Kinder rum. Und irgendwie, es geht nicht. Das waren oft Probleme. Ja. Und dann hat sich das auseinandergelebt. Ja, ist sehr schade.
Ja, total. Ja, weil glaube ich, du hast recht, weil die Lebensrealitäten irgendwann so anders sind. Ne? Und wenn nicht beide Seiten sozusagen Brücken bauen, dann funktioniert das nicht. Ne? Ja. Wie ging es dann weiter? Also du hast diese Mittelchen getrunken gehofft, gebetet, nehme ich an. Wie ging es dann weiter mit eurem Kinderwunschweg? Wann seid ihr doch wieder in die Kinderwunschklinik gegangen? Habt ihr inzwischen eine gefunden, die besser ist?
Ja, mein Mann hat das dann, der muss immer so Statistiken lesen und so. Und der hat dann geguckt, was ist die beste Kinderwunschklinik in irgendeiner Untersuchung. Und dann sind wir da hingegangen und waren auch sehr glücklich.
Ja, schön.
Und haben dort einen behandelten Arzt, der genau wie wir bei den Basics sozusagen bleibt. Also es ist bei uns so, dass wir beide keine Diagnose haben. Dass die Spermiogramme von meinem Mann sind in Ordnung. Bei mir ist auch alles in Ordnung. Mein Zyklus bildet sich wunderbar auf. Die Follikel sind da. Ist alles in Ordnung. Ja. Auch jede Art von Stimulation klappt. Alles gut. Und dann passiert aber nichts. So.
Ja.
Und genau. Das ist so. Damit müssen wir leben. Ist auch nicht, ja. Wir hätten gerne eine Diagnose, damit wir irgendwie einen Schuldigen hätten.
Ja.
Aber jetzt ist es nicht. Und aber wir haben schon so die Vorstellung gehabt, okay, wir wollen nicht abgefahrene Sachen. Wir wollen nichts irgendwie in unsere Gene eingreifen. Wir wollen nicht über Leihmutterschaft nachdenken. Wir wollen nicht befruchtete Eizellen vernichten. Das sind alle so ethische Sachen, die haben wir vorher besprochen und durchdacht. Wir versuchen eher das. Also was man so sozusagen, wo man das Natürliche im Labor nachbaut.
Ja, ja, verstehe.
Also dass wir sagen, okay, wir entnehmen mehr Eizellen und wir entnehmen Sperma und führen das zusammen und dann setzen wir es wieder ein, aber ohne irgendeine Vorauswahl oder irgendwas, sondern nur ganz klassisch. Also wir haben IUIs gemacht und dann haben wir Eizellen bei mir punktiert und befruchtet, dann eingefroren. Und davon zehren wir, weil das waren sehr viele, die man befruchten konnte. Und da sind wir jetzt mittlerweile bei uns am dritten Kryozyklus angekommen.
Ah, okay. Wie deine Gynäkologin gesagt hast, du hast einen guten Draht nach oben. Wie ist denn der Draht im Laufe der Zeit? Ist er heiß gelaufen sozusagen, um mal bei dem Bild zu bleiben? Also wie soll ich sagen, wie sprichst du mit Gott darüber?
Also bei mir ist es so, ich bin kein Mensch, der am Glauben zweifelt und an Gott zweifelt. Das habe ich oft als Reaktion gehört, dass mal Frauen sagen, ach nee, in dieser Zeit habe ich meinen Glauben verloren. Das ist bei mir überhaupt nicht. Also mein Leben steht im Zeichen von Gott. Ich glaube, ich bin auch so erzogen. Und ich habe es auch gelernt und immer wieder gespürt in meinem Leben. Also Jesus ist der Mittelpunkt in meinem Leben.
Ja.
Und der ist und bleibt und der geht mit mir durch dick und dünn.
Okay.
Und ich habe mit im Kinderwunsch viel mit Gott zu tun gehabt. Auf der Fahrt zur Kivu-Klinik. Nochmal da oben kurz Bescheid gesagt, dass er jetzt auf uns aufpassen soll. Aber ich habe nie irgendwie... Es ist nicht mein Weg und es ist auch nicht evangelisch oder christlich, Gott so Ultimaten zu stellen oder so. Das kann ich mir vorstellen, dass das manchmal passiert bei Frauen oder vielleicht auch Männern, dass sie sagen, oh, wenn du mir kein Kind schenkst, dann so lebe ich nicht. Gott ist da und der gehört zu meinem Denken, Handeln, Sein dazu. Ich kann da gar nicht anders. Und ich fühle mich da sehr getragen und ich... Weil ich so bin, frage ich mich oft, wie machen Frauen diese Zeit eigentlich ohne Glauben? Weil ich das gar nicht nachvollziehen kann, wenn man den 100. negativen Schwangerschaftstest in der Hand hält, wie man sich dann fühlen muss, wenn man dann nicht die Hände falten kann und sagt, okay Gott, das ist wohl nicht dein Wille jetzt gewesen, dass wir jetzt ein Kind kriegen, aber mein Leben liegt vor mir und ich weiß, dass du da was ganz Wunderbares für mich vorhast und dass alles gut sein wird. Und ich weiß auch, dass ich diese Traurigkeit überstehen werde. Und ich weiß auch, dass das Happy End letztendlich im Himmel auf mich wartet und lauter ganz tolle Glaubenssätze, die mich durch alles hindurchtragen, was ich tue.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also allein, wenn ich da schon reinspüre sozusagen, kann ich das fühlen, dass du sehr getragen wirst dadurch, ne? Und kann das auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Interessant finde ich tatsächlich, dass du nie haderst mit Gott. Also ich höre daraus so, dass du eher sagst, so, er wird schon einen Plan haben für mich und oder für unser Leben. Ist das eher so in die Richtung?
Ja, also das ist schon. Ich, immer wenn ich in meinem Leben auch mir was total gewünscht habe und wie wild darum gebetet habe, das habe ich als Kind schon gemacht. Ich wollte unbedingt eine andere Klassenlehrerin oder keine Ahnung. Und das ist nicht passiert, dann weiß ich trotzdem hinterher zum Rückblick, Mensch, war schon alles in Ordnung mit dem alten Klassenlehrer oder so, hast du es trotzdem alles geschafft. Und, okay. So blicke ich auf meine 34 Jahre Leben zurück und weiß, okay, alles hat mich jetzt bis hier geführt und ich habe so, so wunderschöne Erlebnisse in meinem Leben. Ich bin so gesegnet mit allem. Und ja, das Kind oder die Kinder, die wir eigentlich wollen, die gehören dazu und ohne kann ich mir mein Leben überhaupt nicht vorstellen. Daran muss ich noch sehr lange arbeiten, bis ich das vielleicht dann akzeptiere.
Ja.
Aber also, ich weiß nicht, was vor mir liegt. Aber ich glaube auch, dass es nicht so verkehrt ist, dass wir zum Beispiel, das ist so meine neueste These, dass wir während der Corona-Zeit nicht schwanger geworden sind. Darum bin ich nicht böse, weil diese Geburten allein ohne Mann im Krankenhaus oder was man alles gehört hat, das wäre der Horror für mich gewesen. Das wäre nicht das, wie ich ein Kind kriegen will. So, die Frauen haben das gemacht und ich bewundere sie dafür. Und ich habe diese Kinder dann getauft und oder halt auch nicht getauft. Letztes Jahr durften wir nicht taufen. Dann durften wir dieses Jahr. Im Lockdown, in dem allerersten, da durften keine Gottesdienste gefeiert werden zum Beispiel. Ne? So, und dann denke ich, ja krass, eigentlich voll gut, dass das jetzt nicht zufällig in der Corona-Zeit kam, wo der Mann auch nicht in die Kivo-Klinik mit rein darf oder so. Und dann ist es schon wieder nicht mehr so schlimm.
Ja, verstehe ich. Verstehe ich gut, diesen Ansatz. Also, was ich auch total toll finde, ist, dass du dich gesegnet fühlst, ne, weil da ist ja Dankbarkeit mit drin. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt, der mich ja auch sehr getragen hat, dass ich auch immer trotz allem das Gute in meinem Leben sehen kann. Ne? Und ich fühle mich auch gesegnet mit ganz, 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 ganz vielen und auch mit meinem Leben. Und insofern kann ich das total gut nachvollziehen, dass du da auch dir trotzdem mit dieser Einstellung, glaube ich, da kriegt man sehr, sehr viel, kann man sehr viel Kraft draus schöpfen einfach, ne?
Ja, und das ist halt auch mein Ziel im Leben. Und also wir sagen als Pfarrer oft, wir haben nicht einen Beruf, sondern Berufung.
Ja.
Weil so einen Beruf, den will nicht jeder. Und den kann nicht jeder. Aber also ich fühle mich so berufen dafür, Menschen von Jesus zu erzählen. Das ist meins. Das mache ich von früh bis abends am allerliebsten. Finde ich großartig, ob es jetzt in der Grundschule ist, für meine kleinen süßen Rallye-Kinder. Es ist so toll, mit denen über Gott und Glauben und Bibel und so weiter zu sprechen. Oder halt in irgendwelchen Gottesdiensten oder was auch immer ich tue. Ja. Immer erzähle ich von Gott und das kommt ganz, ganz von innen bei mir. Und also ich lebe mit Gott und finde das schön, mich Gott sozusagen hinzugeben. Also sozusagen, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden, ne? Vater unser?
Ja, natürlich, ja.
Das finde ich schön und das macht mir den Kinderwunsch, glaube ich, deutlich leichter als ohne.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und trotzdem ist da natürlich eine Trauer, unterstelle ich jetzt einfach mal.
Oh, riesengroß.
Oder? Wie gehst du mit deiner Trauer um? Wie hast du da einen Weg für dich gefunden oder findest du immer wieder einen neuen Weg, sozusagen damit umzugehen?
Also bei uns zu Hause hat es sich so ergeben, dass wir irgendwie nacheinander traurig sind. Oder abwechselnd. Wir sind eigentlich nie gleichzeitig deprimiert. Und das ist sehr, sehr hilfreich, dass der andere immer sagen kann, ach komm, und wir machen das so. Oder komm, was machen wir denn jetzt mal für ein tolles Projekt in diesem Jahr, was kinderlose Menschen machen können, aber Leute mit Kindern halt nicht. Mhm. Oder wir fahren mal spontan weg oder so. Also, dass der andere dann aufbaut. Das ist ganz wichtig. Und das andere ist einfach auch mal traurig sein. Also, ja, das gehört dazu. Aber ich habe auch eben durch meinen Beruf gelernt, meine Emotionen doch zurückzustecken. Ich kann nicht auf jeder Beerdigung weinen. Ja, das funktioniert nicht. Ich kenne mittlerweile auf meiner Fallstelle ganz oft die Leute, die ich beerdige, und dann bin ich auch traurig, aber das ist nicht der Moment. Ja. Ich kann mal eine belegte Stimme haben, aber ich kann da vorne nicht zusammenbrechen. Ich muss jetzt diese traurige Gemeinde da begleiten. Und so ist das halt, dass ich dann echt, ich glaube, meine Traurigkeit nach außen doch ganz gut im Griff habe.
Ja.
Dann mir dann Zeit nehme, die selber für mich dann zu verarbeiten.
Das ist wundervoll, dass du das sagst, weil ich die Erfahrung gemacht habe, das machen so wenig Menschen in der Kinderwunschzeit, also sich ganz bewusst auch die Zeit zu nehmen, zu trauern. Und es muss immer nicht immer eine Trauer nach außen sein, auch, ne? Sondern dass man für sich trauert, das finde ich total toll und gut auch, dass ihr nacheinander trauert. Ja, das ist toll, weil ihr euch gegenseitig tragen könnt. Wenn du sagst, du kannst deine Trauer oder du willst deine Trauer jetzt nicht, ne, nach außen hin so zeigen, weiß deine Gemeinde, dass ihr da einen Kinderwunsch habt und dass das nicht funktioniert?
Nee. Nee. Das weiß ich nicht. Es wird mir nichts ausmachen, wenn sie es wüssten, aber ich gehe damit nicht hausieren. Und in der Kirchengemeinde geht es ja auch nicht um mich. Also alle haben eine Meinung, da bin ich mir ganz sicher. Und alle wissen auch alles Mögliche über uns, ob das jetzt stimmt oder nicht. Weil man redet ja über den Pfarrer und man weiß auch ganz viel. Und man sieht den und man trifft den. Oder
ja.
aber das ist jetzt nicht so. Also ich glaube, in der Gemeinde, da begegnen mir so zwischen den Zeilen immer mal zwei unterschiedliche Positionen. Die einen, die so schon irgendwie das komisch finden, weil zu einer Pfarrerin gehören irgendwie auch Pfarrerskinder. Und dann manchmal so Anspielungen, ja, und wenn sie dann mal Familie haben oder eben so mal ganz nebenbei. Ne? Mhm. Und andere, die, oder auch manchmal die gleichen Leute, die dann so in sich denken, Gott sei Dank ist sie nicht schwanger, sonst fällt sie ja so lange aus. Dann kriegen wir irgendeine Vertretung oder so. Schon besser, wenn die dann da ist, wenn die dann da bleibt, wenn die nicht schwanger wird.
Ja, sehr, sehr interessant. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und hast du denn jemals in einer deiner Predigten in irgendeiner Weise das Thema gestreift, sage ich jetzt mal? Oder ist es sowieso immer Teil deiner Predigten, also so auf einer anderen Ebene sozusagen?
Ist nie Teil meiner Predigten. Ah. Ich bin auch gar kein Mensch, der über sich selber predigt. Also das Ich kommt eigentlich nicht vor. Ich bleibe sehr, sehr nah am Bibeltext und lege den aus oder erzähle die Umstände, die zu diesem Text geführt haben oder was dahinter steckt oder auch, was das für uns alle heute bedeutet. Aber ich rede nicht über mich. Ich habe auch noch nie irgendwie meinen Mann oder irgendwas erwähnt. Also,
ja, verstehe ich.
Das ist Teil der Predigt.
Ja,
aber ich denke, dass wenn man danach sucht, würde man vielleicht was finden. Da müsste ich mal selber meine Predigten untersuchen auf den unerfüllten Kinderwunsch.
Ja.
Nee, habe ich nicht. Aber ich habe die Bibel durchsucht nach Geschichten.
Ja, erzähl mal. Also das war mir gar nicht bewusst, aber es gibt Geschichten, ne? Von kinderlosen Menschen in der Bibel, richtig?
Genau. Ja. Und das ist ja auch, deswegen ist die Bibel ja so großartig, weil da einfach vor Jahrtausenden von Jahren Menschen aufgeschrieben haben, was sie mit Gott erlebt haben. Und da gibt es Geschichten über alle Lebenssituationen und auch alle Familienkonstellationen und alles Mögliche.
Ja.
Und da gibt es eben auch den unerfüllten Kinderwunsch. Und das ist dort beschrieben in einer Handvoll Geschichten. Das ist nicht viel, wenn man die dicke Bibel sich vornimmt. Aber es gibt ein paar Geschichten. Und da drin steht, wie doll Frauen darunter leiden. Und auch die Männer. also werden so am Rande mal erwähnt, aber wie schmerzhaft das für die Frauen ist und wie sie zu Gott flehen oder was sie, zu welchen Verzweiflungstaten sie zum Teil auch fähig sind, dadurch, dass sie keine Kinder bekommen konnten. Mhm. Das ist echt erstaunlich. Also,
magst du ein Beispiel? Hast du eins parat sozusagen, eine der Geschichten? Also,
ja, ein ganz prominentes Beispiel wäre Elisabeth, das ist die Mutter von Johannes dem Täufer. Sie und ihr Mann konnten keine Kinder bekommen und waren sehr, sehr traurig. Und als sie schon sehr, sehr alt waren, so wirklich so Großeltern oder Urgroßelternalter, da kam ein Engel und sagte, ihr bekommt ein Kind. Mhm. Ja, und damit hatten sie überhaupt nicht gerechnet, haben dem auch nicht geglaubt.
Ja, verständlich.
Ja, ich weiß nicht, einem Engel würde man vielleicht das mal glauben, aber die nicht. Genau. Und dann bekam sie ein Kind und es kam zur Welt. Und also das größte Glück der Welt, ne? So. Ja. Das wurde dann eben auch beschrieben, wenn der Kinderwunsch in Erfüllung geht. Es gibt aber auch andere Geschichten. Das ist jetzt Neues Testament gewesen. Wenn man im Alten Testament guckt, das ist ja noch Jahrhunderte älter und da gab es auch noch andere Sitten. Das waren noch andere Lebensumstände, irgendwelche Nomaden, die in der Wüste gelebt haben. Ja. Und da hat die eine Frau, die ein Kind bekommen wollte dann und kein Kind bekam, da hat dann die Sklavin für sie die Kinder bekommen.
Aha.
Das waren dann die eigenen Kinder sozusagen. Also es gibt schon, das ist heute ein bisschen schwierig, darüber könnte ich jetzt auch nicht gut predigen, wie man das jetzt mit heute verbindet, weiß ich nicht so genau. aber auch da schon und dann, wie das mit dieser Sklavin und der Herrin dann auch komplett in die Hose geht einfach über diese ganze Thematik. Und am Ende kriegt die Herrin dann doch noch ein Kind. Also wir haben immer das Happy End.
Ja, ist es immer, ja? Ach, das finde ich interessant. Ja. Okay. Spannend, okay. Die Geschichten kannte ich beide nicht.
Aber es ist halt damals schon ein Tabuthema gewesen. Damals war es auch noch existenzieller als heute, was die Lebensumstände anging. Ja. Also wenn eine Frau keine Kinder bekam, dann war sie irgendwie voll verflucht oder irgendwas oder voller Sünde oder es war eine Strafe oder irgendwas.
Stimmt, stimmt. Ja.
Aber es ist heute genauso existenziell. Also das kann man, glaube ich, jede Kinderwunschfrau fragen. Es geht wirklich ums Eingemachte und man geht an seine Existenz. Man gibt ja auch alles auf. Das ist ja das, was ich jetzt nach keine Ahnung wie viel hundert Gynäkologie besuchen und Kinderwunsch besuchen. Also man gibt sich komplett in diese Hände mit ganzem Körper, ganzer Seele.
Ja,
und wenn es dann immer erfolglos ist, dann fragt man sich ja irgendwann, warum hast du das jetzt genau angefangen? Würdest du das jetzt wieder machen? Aber
und
man halt,
würdest du trotzdem machen,
Ich würde es immer noch keinem empfehlen. Wenn jemand sagt, soll ich mal in die Kinderwunschklinik gehen, sage ich, um Gottes Willen, mach's nicht. Aber ich weiß, ich würde es auch machen, weil das so dieser Wunsch so tief sitzt. Und ich sage immer, bei mir ist es gar nicht mal dieser Wunsch, ein Baby zu haben, sondern es ist mehr irgendwie die Vorstellung, ich bin dann in 20 Jahren ganz alleine. Mhm. Also ich habe einfach ein super Verhältnis mit meiner Mama.
Ja.
Ich denke immer, okay, wer sitzt denn Sonntagnachmittag mit mir und trinkt einen Kaffee? So, da ist dann keiner, ist komisch, ne?
Ja.
Aber
dann
muss man sich da Ersatzfamilie
suchen. Ja, absolut. Also ich meine, in deinem Beruf ist es ja dann auch, ich lese gerade interessanterweise auch ein Buch über andere Zeiten sozusagen, ne, wo man auch bei dem Pfarrer dann Sonntagnachmittags zum Kaffee ging. Ne? Und das war dann eine besondere Ehre, ne, dass man das getan hat. Ne? Also ich meine, du hast ja... Also ich weiß ja nicht, wie du auch Muttersein für dich selbst definierst. Das fände ich auch, glaube ich, nochmal spannend von dir zu hören. Was ist denn für dich Muttersein?
Was ist für mich Muttersein? Also das wäre irgendwie, ich habe mir immer gedacht, das wäre keine große Umstellung für mich, sondern das Kind kommt dann halt mit. Also es ist ja auch ein super familienfreundlicher Beruf. Und wenn wir ein Kind bekämen, dann würde die ganze Gemeinde sofort gucken kommen. Die werden alle bei der Taufe da, die werden alle zum ersten Geburtstag wieder da. Hoffe ich, wünsche ich. Erlebe das so bei anderen Kollegen.
Ja,
die sind einfach Teil davon, die sitzen im Gottesdienst. Und man macht dann, glaube ich, wenn man eigene Kinder hat, macht man auch viele Angebote in der Gemeinde für Kinder. weil man ja auch welche hat. Und dann kommen die dann mit. Ne?
Stimmt, praktisch. Ja, ja. Ist wirklich ein absolut kinderfreundlicher Beruf. Ne? Ja. Ja. Aber wenn, ne, zum Beispiel in diesem Muttersein auch, ich fühle auch so, das ist schon auch so Fürsorge, dass du wirkst wie ein fürsorglicher Mensch. Und ich glaube, das könnte mir vorstellen, dass es auch Teil deiner Berufsbeschreibung ist. Ne? Und du hast diese Fürsorge, gibst du ja auf jeden Fall vielen Menschen. Vielleicht im Moment noch nicht deinem eigenen Kind, aber du lässt es ja trotzdem deine Liebe, du gibst ja trotzdem deine Liebe und deine Fürsorge an Menschen. Ne?
Und meine Zeit, genau. Das ist meine Zeit und mein einfach Dasein. Ja. Das ist ja, das ist auch das Schöne, wo du gerade Kaffee trinkst. Ja, ich trinke den ganzen Tag mit Leuten Kaffee. Wenn ich klingel, dann gibt es immer erstmal einen Kaffee so oder ein Stückchen Kuchen. Ja,
ja. Ja. Ja, glaube ich.
Viel Sport machen als Frau. Nee, aber das gehört dazu und dann einfach, also ich lebe mit sehr vielen Geschichten von anderen Menschen mit mir drin. Und da ist man abends auch fix und fertig.
Ja, glaube ich dir. Kannst du da auch, also man braucht ja trotz allem Mitgefühl und braucht man ja trotzdem auch eine gewisse Distanz, um nicht selbst da in diesen Strudel reinzugeraten. Wie stellst du das für dich her?
Also ich habe nicht so eine Distanz, glaube ich.
Okay. Ja.
Also ich denke auch beim Schlafengehen drüber nach, ich denke im Urlaub drüber nach, ich nehme es schon mit.
Du nimmst es mit.
Ich nehme es mit, ich mache viel zum Ausgleich, ich gehe sehr viel spazieren und wandern.
Ach, schön.
Aber ich die ganz schlimmen Geschichten kann ich gut bei den Familien lassen, also wenn ich da was erfahre, höre oder gerade miterlebt habe, dass ich dann heimgehe und mich umziehe, das ist wichtig. Ich habe so eine Pfarrerstil und dann so ein Zuhause-Stil.
Ja, interessant, ja. Kann ich gut nachvollziehen.
Ja, das schon. Und dann geht der Kopf wieder frei. Ja, aber ich bete für die Menschen. Dann zu Hause nochmal sagt, ach lieber Gott, da ist wirklich schlimm, pass da mal gut drauf auf.
Ja, ja.
Dann geht das eigene Leben wieder weiter.
Ja, verstehe. Und ist denn jemals eine Familie mit Kinderwunsch bei dir tatsächlich gelandet?
Nein.
In deiner Gemeinde oder so? Das würde mich natürlich noch total interessieren. Bisher nicht.
Nein, und es gibt auch in unserem Freundeskreis keinen. Also das ist jetzt nicht mal gelogen, weil viele sagen, ihr wisst es nur nicht. Und ich sage, nee, ich weiß es, ich wüsste es. Ich würde es ansprechen oder versuchen rauszufinden, aber es ist tatsächlich nicht der Fall.
Und fühlst du dich dann trotzdem manchmal alleine, auch wenn mir klar ist, dass Gott natürlich immer bei dir ist, aber fühlst du dich trotzdem dann manchmal alleine damit?
Ja, das schon.
Ja.
Das ist, ja, gut, weil man das für sich selber ja immer klar kriegen muss, dass man so anders ist als die Welt.
Ja.
Dass das, was die natürlichste Sache der Welt ist, bei einem nicht klappt und man überhaupt keine Idee hat, warum nicht. Und man auch nur sehr begrenzt was dafür tun kann. Das ist halt meine Einstellung zum Babys kriegen. Dass man kann sehr viel versuchen, man kann die Pulverchen nehmen oder die Spritzen sich geben oder punktieren lassen, was auch immer. Aber letztendlich haben wir es alle nicht in der Hand.
Nee.
Und das ist immer so, wo ich schade finde, dass nicht alle werdenden Mütter das so merken, was für ein großes Wunder da gerade passiert. Und dann ärgere ich mich immer, wenn die so, ja, und ich habe mal ein Kind gekriegt. So, nee, du hast gerade ein wahnsinniges Wunder produziert. Mit sehr viel göttlichem Beistand ist da ein Menschen dir drin gewachsen.
Ja.
Und ihr zwei habt die Geburt überlebt und es ist alles wunderbar. Und deswegen sind Taufen dann auch so wichtig, weil man da dann das Kind in den Raum Gottes stellt. Und ich glaube, siehst du, da würde man es vielleicht in meinen Predigten merken.
Ah, stimmt, ja.
Ich da doch sehr doll betone, dass diese Kinder nicht von selber kommen und auch nicht von selber groß werden und sehr viel Schutz von Engeln und von Gott und so brauchen, um zu großen Menschen zu werden.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Stimmt, das ist natürlich nochmal eine besondere Zeit.
Da muss ich unterbrechen.
Gerne, ja.
Was ich überhaupt nicht mache, ist bei Hochzeiten den Menschen viele Kinder zu wünschen. Da bin ich total allergisch.
Ah, super. Finde ich gut.
weil das ist, glaube ich, manchmal durchaus schon so, dass Menschen bei der Hochzeit schon wissen, es ist nicht so einfach. Mhm. Oder sich keine Gedanken drüber gemacht haben. Aber wenn man das dreimal betont in der Predigt, ja, und ihr dann, ihr habt dann bald Kinder und bla bla, und vielleicht klappt es nicht.
Ja.
So. Das habe ich mir sehr schnell abgewöhnt, nachdem ich auch keine Kinder bekommen konnte.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wahnsinn. Ja, toll. Vielen Dank dafür, auch für deine Empathie da. Ja, finde ich total gut, dass du das nicht nochmal extra betonst, sozusagen.
Ja, aber das wäre was wahrscheinlich, was, also ich kann mir gut vorstellen, ich gehe ja jetzt nicht viel zu anderen in den Gottesdienst, zu anderen Pfarrern, weil ich ja selber Dienst habe sonntags. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Menschen, die Kinder bekommen können, dass denen das überhaupt nicht bewusst ist, was sie da gerade sagen, ne? Weil das kein sensibles Thema dann für sie ist.
Nee. Absolut, stimme ich dir hundertprozentig zu. Und auch, was du vorhin gesagt hast, ne? Manchmal fehlt mir so ein bisschen Demut von Menschen, die gerade ein Kind bekommen haben, weil ich immer denke so, boah, was für ein Wunder. Ihr habt total Glück, dass euch das geschenkt wurde. Mhm. Ne? Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, machen wir uns jetzt vor, ist natürlich auch anstrengend mit Baby und so weiter. Ne? Das darf man natürlich nicht verkennen. Aber trotzdem, ne, ist es ja letztendlich ein Mysterium, ne? Dass wir nicht in der Hand haben, trotz irgendwelcher ekligen Tees oder irgendeinem Professor, der gute Zahlen hat in der Kinderwunschklinik, ist es ja letztendlich nicht in unserer Hand. Ne?
Ja, und das würde ich gern wirklich ganz vielen Kinderwunschfrauen so mit auf den Weg geben, dass es nicht an ihnen liegt und auch nicht an einer vergessenen Tablette oder was weiß ich, wenn sie keine Kinder kriegen. So, ich glaube, diese Themen, wie habe ich jetzt Schuld daran oder bin ich es nicht würdig oder hat Gott mich vergessen? Lauter so Sachen spielen Riesenrollen und machen das ja nur noch viel schlimmer auszuhalten.
Ja, sehe ich auch so. Auch so dieser, hast du, glaube ich, vorhin auch schon erwähnt, ne? dieser Strafaspekt. Ist das jetzt eine Strafe für irgendwas, was ich nicht getan habe oder was ich getan habe?
Hm. Ja. Dann einfach zu sagen, okay, wir kriegen keine Kinder und das ist ganz schrecklich und wir werden da noch lange dran rumknabbern und ich werde auch, weiß nicht, wenn ich im Oma-Alter bin und habe keine Enkelkinder, wird es auch ganz, ganz furchtbar sein.
Ja.
Aber das ist dann ist das so.
Ja.
Und deswegen ist mein Leben ja nicht weniger wertvoll und ich werde auch nicht weniger geliebt oder gebraucht in dieser Welt. Also.
Oh, das ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Satz. Ja, wirklich, das finde ich wahnsinnig wichtig. Danke, dass du das auch nochmal so betonst. Ich finde das total wahnsinnig wichtig. Du hast vorhin gesagt, ihr seid gerade wieder im Versuch, oder ich weiß nicht, ob du es im Vorgespräch gesagt hast, ist da ein Ende in Sicht? Kann ich das so sagen? Also ist da, wie oft wollt ihr es noch versuchen? Habt ihr eine Grenze? Habt ihr da vorher drüber gesprochen? Das würde mich noch sehr interessieren.
Ja, also 4,5 Jahre sind wir dabei und dann merken wir jetzt so im letzten halben, dreiviertel Jahr, dass es dann auch irgendwie gut ist demnächst.
Ja.
Also wir haben noch befruchtete Eizellen eingefroren und ich kann mir auf gar keinen Fall vorstellen, sie zu vernichten.
Ja.
Das haben wir von Anfang an gesagt, wenn wir mit einer ICSI anfangen, dass wir dann auch die in irgendeiner Form aufbrauchen. Das klingt immer so schrecklich.
Ja, irgendwie schon, ne? Ja, das klingt so wahnsinnig medizinisch auf jeden Fall.
Also, es ist irgendwie schlimm genug, dass man das alles gemacht hat und dass es diese Technik gibt, aber gut, wir helfen so ein bisschen nach, dem lieben Gott helfen ihm auf die Sprünge.
Ja.
Und aber wir merken auch, dass dann irgendwann dieses Thema auch vorbei ist. Und ja, wir haben jetzt gesagt, wir haben jetzt noch diese eingefrorenen und dann hören wir auf.
Okay.
Dann ist für uns die Grenze erreicht und ich bin so glücklich, dass ich ein Mensch bin, der das erkennt. Ich glaube, sonst wäre das, macht einen das richtig kaputt.
Ja, absolut. Mhm. Ja. Und dennoch ist ja auch nach der Kinderwunschbehandlung wäre ja trotzdem noch Hoffnung, weil wenn es jetzt, sage ich jetzt mal, bei manchen Familien ist es ja so, dass, keine Ahnung, das Spermiogramm nicht gut ist oder so, dass es nicht anders geht als über eine Kinderwunschklinik. Und das ist ja bei euch nicht der Fall letztendlich.
Genau, nur wir sind in 4,5 Jahren nicht ein einziges Mal überhaupt schwanger geworden.
Okay.
mit allen medizinischen Hilfsmitteln
ja.
eben auch nicht.
Ja.
Und von daher würden wir lassen es dann sein, ja. Aber wir lassen es jetzt auch nicht groß drauf ankommen, weil ja. es ist irgendwie, soll nicht sein, es geht nicht.
Mhm.
Ja.
Ja, ja, verstehe. Es gibt natürlich die Frage, also die würde ich im wahren Leben sozusagen nicht stellen. Im Podcast stelle ich sie einfach, du kannst sie beantworten oder auch nicht. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, ein Kind großzuziehen oder Kinder großzuziehen. Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Was ist da so eure Einstellung, deine Einstellung zu?
Ja, habe viel drüber nachgedacht.
Mm.
Und meine Familie zum Beispiel sagt, boah, Adoption, Adoption, ganz toll, ganz toll. Und den Gedanken finden wir auch ganz nett und reizvoll, aber wir ja. merken auch, wir haben überhaupt keine Kraft übrig, um diesen ja. Prozess anzufangen.
Ja.
Vielleicht, wenn wir 2, 3 Jahre ins Land gehen lassen oder irgendwas, aber auf gar keinen Fall geht jetzt irgendjemand von uns zum Jugendamt und fängt das an. Also weil wir es ja. einfach nicht können,
ja.
weil wir auch keine guten Argumente oder irgendwas hätten. Wir haben keine Kraftreserven mehr, uns jetzt auf so lange Wartezeiten einzulassen oder...
Ja.
Wir wissen, wie es funktioniert. Wir haben auch so ein Buch darüber und uns mhm. informiert und alles, aber das
ja.
machen wir nicht. Was ich für mich schöner fände, wären Pflegekinder.
Mhm.
Ich glaube auch, dass ich das gut kann, auch so von meinem Beruf her,
ja.
dass Menschen aufnehmen und wieder gehen lassen. Ich glaube, dass ich es kann, aber das kann sich mein Mann überhaupt nicht vorstellen. Der sagt, ich sehe ein Baby und ich bin in jedes Baby verliebt und ich will es sofort haben und behalten für immer.
Ja.
Und das geht dann, da haben wir dann einfach gesagt, okay, das wird als Paar einfach nicht funktionieren wahrscheinlich.
Ja.
Aber wer weiß, in der Kinderwunschklinik sagen sie immer, ihr seid doch noch jung. Unsere meisten älteren Patienten, die meisten Patienten sind viel, viel älter.
Viel älter,
ja. Ja, viel älter.
Ja, ja.
Aber Kinderwunschklinik sind wir dann durch.
Ja.
Und dann gucken wir auch erstmal, gucken wir unser Leben, glaube ich, erst nochmal an.
Ja.
Wir haben das, man stellt es doch ganz schön aufs Wartegleis.
Ja,
ne? Ja.
Ja, das höre ich immer wieder und wir kennen das ja von mir selber auch, dass das so ist und dass man erstmal wiederentdecken muss auch, ne? Sein eigenes Leben nochmal neu entdecken kann auch, wenn man offen dafür ist, ne? Und da, du sagst auch was sehr, sehr Kluges und das finde ich so, so wichtig, ne? Dass ihr jetzt euch nicht direkt in das nächste stürzt sozusagen, also mit dem Adoptionsprozess, sondern dass ihr auch erstmal euch Raum gibt, euer Leben zu entdecken, aber auch Raum gibt, um zu trauern.
Mhm.
Ich finde das wirklich, wirklich wichtig, dass man ganz bewusst darum trauert, dass man vielleicht, steht ja bei euch noch nicht fest, kein leibliches Kind bekommt. Das finde ich wirklich wichtig. Deswegen finde ich das sehr, sehr klug, dass ihr das so macht und so, dass ihr da so reflektiert seid. Das finde ich wirklich toll.
Ja, ich finde auch, wir haben diese Zeit so toll hingekriegt, mein Mann und ich. Da bin ich richtig stolz drauf.
Oh, wie schön. Magst du was dazu erzählen? Wie habt ihr das denn hingekriegt, sozusagen als Paar? Weil das ja echt auch eine Zerreißprobe sein kann.
Ja, für uns gar nicht. Nee, also wie gesagt, ganz, ganz große Liebe, die zwischen uns ist und die auch immer nur noch stärker geworden ist in der Zeit. Es gab 2 Situationen, wo ich ins Krankenhaus musste.
Okay.
Und das war für meinen Mann der Horror. Und deswegen war das für mich gar nicht so schlimm. Irgendwie so, also immer dieses Wechselhaft. Eigentlich liege ich gerade wirklich, ich habe das Gefühl, ich sterbe. Ich
ja.
hatte so schlimme Nebenwirkungen von der Punktion. Ich war in einer absoluten Überstimulation. Ganz schlimm. Ich hatte 6 Kilo Wasser im Bauch. Und ich bin ja eher eine zierliche Person. Also es ist schon relativ viel gewesen. Und es war wirklich schlimm. Und ich hatte Schmerzen. Und ich wusste aber, okay, mein Mann geht so viel schlechter gerade. So, weil der so leidet für mich.
Mhm.
Das ist so, also mitleiden, miteinander zusammen durch dick und dünn immer wieder besprechen.
Mhm.
Wann geht's weiter? Kann ich diesen Monat einen neuen Versuch machen oder
ja.
lieber nicht? Ist er soweit? Bin ich soweit? Haben wir beruflich gerade? Also wir haben immer super viel um die Ohren, beide. Und passt es jetzt oder nicht? Und wir haben uns immer ganz viel Zeit gelassen. Also echt so, ja, mindestens 4 bis 6 Monate zwischen allem, was wir gemacht haben, Zeit gelassen.
Schön.
Dass auch der Körper, das war mir immer wichtig, dass der Körper einmal durchschnaufen
ja.
kann.
Ja, absolut.
Und das hat gut geklappt, ja.
Toll. Sehr, sehr schön. Das freut mich sehr für euch. Also, weil Das kann eine wundervolle Ressource sein, so eine Partnerschaft in der Kinderwunschzeit im besten Fall. Es kann aber auch schwierig werden, wenn man nicht kommuniziert, wenn man nicht ehrlich miteinander ist.
Hm. Ja, und das ganz vieles hat sich auch erst entwickelt. Also mein Mann hatte von Anfang an gesagt, so jetzt mal hier künstliche Befruchtung. Und ich so, ja, nee, das machen wir nicht, weil ich das alles ethisch und theologisch, ja, da habe ich jede Stellungnahme drüber gelesen, die es gibt. Und,
ja, aber, das wäre auch noch mal eine Frage gewesen. Ja.
Die sind alle nicht geschrieben und verfasst von Frauen im Kinderwunsch.
Sehr interessant.
Das ist wirklich, wenn ich das heute lese, denke ich immer, ihr habt es überhaupt nicht begriffen, worum es hier gerade geht. Also ich habe ja schon erwähnt, wir wollten keine mega krassen Eingriffe in irgendwas. Und ich bin auch gegen vieles, was beim Kinderwunsch möglich ist. Ich sage auch weltweit. In Deutschland sind wir ja relativ, haben wir manche Verbote.
Ja.
Aber so einfach mal grundsätzlich gegen alles so zu sein, das ist nicht mein Weg. Mhm. Ich glaube, der liebe Gott, der hat da auch seine Hand im Spiel. Und wir haben das erfinden dürfen und wir müssen da schon sehr gut gucken, was wir davon anwenden und wie wir unserem Körper auf die Sprünge helfen. Aber solange es bei diesen ganz, ganz klassischen Sachen ist und bleibt, finde ich das sehr gut, um einfach für sich selber auch in so eine Ruhe zu kommen und so seinen Frieden zu finden. Kann man das, früher war das auch nicht leicht, keine Kinder zu bekommen und da gab es halt dann gar nichts, was man tun konnte. Ne?
Ja, absolut.
Also
absolut.
Wahrscheinlich 1000 gute Ratschläge von allen möglichen Leuten.
Ja, und irgendwann wurde es, glaube ich, totgeschwiegen, könnte ich mir vorstellen. Ne? Ja. Ja, das finde ich nämlich auch nochmal spannend. Schön, dass du es auch nochmal gesagt hast. Ne? So, weil ich mir schon vorstellen kann, dass da durchaus ein Zwiespalt sein kann zwischen Glauben und was im Kinderwunsch, also was in der Medizin inzwischen möglich ist. Ne?
Durchaus.
Ja. Bist du da auch dann, um dann zu einer Entscheidung zu kommen, bist du dann auch ins Gebet tatsächlich gegangen, um da für dich Antworten zu finden?
Ja, immer wieder, klar. Und dann, wann ist es bei uns so weit und kannst du uns nicht? Und auch manchmal ins Flehen, das schon.
Ja, na klar. Ja.
Aber dann, ich bin dann doch, dass ich mein Gebet immer abschließe mit, mach mal du weißt schon besser.
Ja. Ja. Hast du da auch so ein, was man auch sehr stark spürt, ist so ein Vertrauen, ne? Ich glaube, das könnte ich mir gut vorstellen, ist auch etwas, was so toll ist an deinem Glauben, ne? Dass du vertraust, grundsätzlich erstmal vertraust.
Absolut. Vertrauen, aber da steckt auch Trauen drin. Und dieser geraden Gang in die Kinderwunschklinik, da muss man schon sehr, sehr mutig zu sein.
Ja.
Vielleicht ist es auch das, was andere nicht so ganz verstehen, die das nicht machen, wie viel Mut es kostet alles.
Ja.
Schon das erste Mal bei so einer Klinik anrufen, ich war, oh Gott, fix und fertig vorher. Was passiert da? Was fragen die? Was braucht man da? Und so weiter.
Ja,
wie geht das jetzt alles? Wird man da überfallen oder kann man mitentscheiden? Oh Gott.
Alles so Fragen, ne? Absolut. Und ich fand es auch immer wieder ein Angang, also einfach sich auch in diesen Stuhl zu setzen und diese ganzen Untersuchungen, ne? Also es wird ja immer in einen eingegriffen irgendwie auch ein Stück weit. Und das war für mich auch immer, hat auch mich auch immer Mut gekostet, mich immer wieder dahin zu setzen und teilweise auch wirklich unangenehme Untersuchungen zu haben. Finde ich auch einen guten Punkt, ja. Mutig.
Das stimmt.
Ja. Und da ist es halt leider so, dass wir Frauen da zumindest körperlich eine größere Last tragen tatsächlich, ne?
Absolut. Ja. Und wir müssen dann unsere Männer auch noch auffangen, wenn die dann irgendwie.
Ja, das stimmt. Ja, das ist oft so, ne? Ja, sozusagen letzte Worte, das frage ich meine Gästinnen immer. Magst du den Zuhörerinnen und Zuhörern, was magst du denen noch mitgeben?
Ich mag mitgeben, dass es einfach wundervoll ist, wenn man sein Leben mit Gott und mit Jesus lebt. Und wenn man in sich drin spürt oder Erinnerungen an die Kindheit hat oder so, wo man so Gebete hat oder so, dann einfach nochmal ausprobieren, wie das ist. Ich glaube nicht, dass man jeden Sonntag in die Kirche gehen muss, um eine Beziehung zu Gott zu haben.
Mhm.
Das ist für einen Teil der Menschen genau richtig und total schön. Aber einfach sich hinzugeben und zu sagen, okay, ich muss mein Leben nicht alleine schaffen, sondern ich werde getragen und ich werde gehalten. Und da ist jemand, der meint es gut mit mir und der meint es gut mit meinem Leben. Das finde ich so wunderschön. Das wünsche ich so vielen Leuten und das macht es einfacher. Also die Gefühle sind genauso real, aber ich kann sie auch zum Teil einfach abgeben. Und ich kann auch mal auf den Stoppschalter sozusagen drücken und sagen, okay, hier, lieber Gott, jetzt bist du dran. Und ja, Kirche ist cool. Einfach. Kirche Schön. Ist super cool.
Ja.
Glaube ist toll. Die Bibel macht Spaß zu lesen und sollte man einfach mal machen.
Sehr, sehr schön. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Offenheit, dass du das mit uns teilst, dass du deinen Glauben mit uns teilst, deine christliche Sicht auf den Kinderwunsch. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute, wo auch immer der Weg euch hinführt.
Vielen Dank.
Und vielen, vielen Dank, dass du im Podcast warst.
Das hat richtig Spaß gemacht. Danke, danke.
Wie schön, das freut mich. Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über podcast@praxis-apia.de oder über Instagram, Facebook oder sonstige Kommunikationskanäle. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, die ich bekomme. Und ja, vor allen Dingen freue ich mich natürlich auch, wenn du wieder Zeit mit mir verbringen willst, beim nächsten Mal bei Alles da, Noella nicht. Überleben ohne.